Wir sind schon seit einigen Wochen miteinander immer wieder im Buch Esra unterwegs. Und das ohne, dass wir bisher auf denjenigen gestoßen wären, dem dieses Buch seinen Namen zu verdanken hat. Und ich darf euch heute sagen, das ändert sich jetzt. Das ändert sich endlich. Heute geht es um Esra. Esra ist nach Serubabel die zweite Führungsfigur, wir könnten sagen der zweite Leiter, der in diesem Buch eine wichtige Rolle spielt. Und er ist in seiner Person oder er ist von seiner Art her jemand mit einer ganz klaren Haltung. Er ist so jemand, der ein klar umrissenes Ziel hat und dieses Ziel, auf das ist er sehr fokussiert und ganz klar ausgerichtet und er verfolgt es mit großer Entschlossenheit und Hingabe. Was machte ihn aus? Was hat ihn gekennzeichnet? Nun, er ist ein Leiter, der sein Leben dem Wort Gottes widmete. Ein Leiter, der sein Leben dem Wort widmet, das soll auch unser Thema sein an diesem Tag. Und wir werden sehen, welch großer Segen auch Esra geworden ist für sein Volk mit dieser Haltung. Ich lese uns als Predigttext aus Esra Kapitel 7, Vers 1 bis Vers 10. Nach diesen Geschichten zog unter der Regierung des Artasasta, des Königs von Persien, Esra herauf, der Sohn Serajas, des Sohnes Asajas, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Shalloms, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Ahitubs, des Sohnes Amarias, des Sohnes Asajas, des Sohnes Merajots, des Sohnes Serachias, des Sohnes Usis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Eleasas, des Sohnes Aarons, des Hohenpriesters. Dieser Esra zog von Babel herauf. Er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Und mit ihm zogen herauf einige von den Israeliten und von den Priestern und Leviten, von den Sängern, Torhütern und Tempelsklaven nach Jerusalem im 7. Jahr des König Artasasta. Und er kam nach Jerusalem im 5. Monat im 7. Jahr des Königs. Am ersten Tage des ersten Monats nämlich hatte er beschlossen, von Babel heraufzuziehen. Und am ersten Tage des 5. Monats kam er nach Jerusalem, weil die gnädige Hand Gottes über ihm war. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Es geht zunächst hier um Esras einzigartige Identität, es geht um seine Herkunft. Das habt ihr gemerkt, wir haben wieder mal hier in den ersten 5 Versen einen Stammbaum, viele Namen mit schwieriger Aussprache und wir erfahren also einiges über die Vorfahren Esras. Wir erfahren, wie sie hießen. Wie sein Vater hieß, wie sein Großvater hieß, sein Urgroßvater, sein Ururgroßvater und so weiter und so fort. Und diese Reihe, sie endet dann in Vers 5 mit diesen Worten des Sohnes Eleasas, des Sohnes Aarons, des Hohenpriesters. Esra ist also ein direkter Nachfahre Aarons. Er stammt von dem Mann ab, den Gott als ersten Priester für sein Volk direkt eingesetzt hatte. Esra war ein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel dieses ersten Priesters, der einst mit dem Pharao in Gottes Auftrag verhandelt hatte. Für die Israeliten damals war das total wichtig. Es war total wichtig. Und deswegen auch hier diese lange Aufzählung dieser ganzen Namen, dieser ganzen Abstammungslinie. Es war für sie total wichtig, denn Esra als ein direkter Nachfahre Aarons, des ersten Hohenpriesters, das war für sie eine große Ermutigung. Wenn Esra mit ihnen sein würde, dann würde dieser Neuanfang genauso gesegnet sein. Dann würde Gott genauso mit ihnen sein, so wie er damals bei Mose, bei Aaron mit seinem Volk gewesen war. Und deshalb wird hier Esras Herkunft, seine gute, seine edle Herkunft, so betont. Weil seine Anwesenheit zeigt, Gott ist mit euch. Gott ist mit dem Volk. Ihr Lieben, heute ist es ein bisschen anders. Ich denke, heute müssen wir nicht mehr auf die besondere Herkunft unserer Leitungsperson blicken. Das tun wir eigentlich in der Regel auch gar nicht. Für uns muss, für uns soll sogar nicht wichtig sein, aus was für einer Familie oder Kultur jemand stammt. Denn unser Hoherpriester, unser Garant für Gottes Gegenwart unter uns, und seinen Segen bei uns ist ja kein sterblicher Mensch. Im Hebräerbrief, da lesen wir, wir haben einen solchen Hohenpriester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Jesus Christus, er ist ja hier gemeint. Jesus Christus ist mehr als jeder geistliche Führer mit beeindruckender Vita und ausgezeichneten Kompetenzen. Und weil Jesus mit uns ist, wissen wir, dass Gott mit uns ist. Und darauf kommt es alleine an. Von Rang und Namen, von Herkunft und Tradition müssen wir uns nicht bestimmen lassen. Und außerdem, vielleicht hast du sogar so ein bisschen ein, vielleicht so beklemmendes Gefühl gehabt, als ich darüber sprach, jetzt über diese besondere Herkunft Esras, über seine Privilegien, über seine hohe Bildung, die damit verbunden war, über viele andere Vorrechte, die er gehabt haben wird. Vielleicht hast du dir so gedacht, naja, das ist ja schön und gut, dass er aus so gutem Hause stammt, aber aus welcher Familie jemand stammt, das wissen wir ja heute, aus welcher Familie jemand stammt, da kann doch keiner was für. Das ist doch auch gar keine eigene Leistung. Und vielleicht denkst du auch an die vielen Halbprominenten heutiger Tage, die nur deswegen durch die Zeitung geistern, weil sie eben bekannt sind als Sohn von oder Tochter der. Menschen, für die sich sonst aber eigentlich niemand interessieren würde, hätten sie nicht so berühmte Eltern. Ja, es stimmt und ich glaube, wir haben dafür ein gutes Gefühl heutzutage. Herkunft und Abstammung ist keine Leistung. Wo jemand aufgewachsen ist, wo jemand herkommt, da kann man nichts für. Wohl aber, was man daraus macht. Esra hatte eine einzigartige Identität. In vielerlei Hinsicht ragte er heraus, auch aus seinem Volk. Aber, und das ist wichtig, er hat auch etwas daraus gemacht. Er hat das genutzt. Er hat etwas daraus gemacht. Da sollten wir uns ruhig einmal fragen, wie ist denn das eigentlich bei uns? Wie nutzt du deine von Gott gegebene Art? Was machst du mit deinen von Gott gegebenen Fähigkeiten? Du magst vielleicht nicht aus so einem namhaften Hause stammen wie Esra. Aber auch du bist ein einzigartiges Geschöpf Gottes. Gott hat dich zu einer bestimmten Zeit auch an einen bestimmten Ort gesetzt. Da hat er sich ja was dabei gedacht. Das ist ja nicht eine Laune des Zufalls. Und du lebst jetzt. Und du lebst hier. Du lebst nicht im 12. Jahrhundert irgendwo im tiefen Dschungel. Hätte auch sein können. Aber du lebst jetzt. Du lebst hier. Dafür kannst du nichts. Das hast du dir nicht verdient oder erarbeitet. Und genauso wenig kannst du etwas für die anderen Dinge, die dich ausmachen. Gott hat dir Talente gegeben. Er hat dich mit einer bestimmten Art beschenkt. Er hat dir gewisse Möglichkeiten gegeben. Vielleicht hast du Zeit. Vielleicht hast du gewisse Fähigkeiten. Vielleicht hast du ein großes Zuhause. Irgendetwas anderes. Und bei alledem stellt sich die Frage, was mache ich daraus? Was mache ich damit? Wofür nutze ich meine Kraft, meine Fähigkeiten, die Möglichkeiten und Optionen, die mir gegeben sind? Wem diene ich? Wem helfe ich dadurch? Und wofür setze ich das alles ein? Zu welchem Ziel? Und ich glaube, hier stellt sich auch gar nicht so sehr die Frage, ob uns viel gegeben ist, wie das bei Esra der Fall gewesen ist, oder ob uns eher wenig gegeben ist und wir eher beschränkte Möglichkeiten haben. Das ist gar nicht der Punkt, sondern die Frage ist, was mache ich aus dem, was Gott mir anvertraut hat? Was mache ich damit? Gehe ich damit in die richtige Richtung oder in die falsche? Setze ich das ein für einen positiven Zweck oder nur für mich? Da kommt es nicht so sehr darauf an, dass dir viel gegeben ist, sondern dass du deine Gott gegebenen Fähigkeiten und Möglichkeiten, deine Lebensumstände zu etwas Gutem, Positivem nutzt. Ganz wie Jesus selbst es auch sagt, denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Lukas 12, Vers 48. Also frag dich das doch mal. Was ist dir gegeben eigentlich von deiner Herkunft her? Was ist dir geschenkt von deiner Art, von deinem Charakter her? Welche Stärken sind bei dir vorhanden? In welche Lebensumstände bist du hineingestellt? Welche Kontakte hast du vielleicht? Mit welchen Fähigkeiten bist du gesegnet? Mit welchen materiellen Gaben bist du bedacht? Wir alle haben so eine einzigartige Identität, so ein Gesamtpaket, was uns ausmacht. Und wir sehen an Esra, dass wir dazu gefordert sind, diese gottgegebene Art, das, womit wir beschenkt sind, zu seiner Ehre und zur Stärkung seines Werkes einzusetzen. Das zeigt uns Esra. Ein zweites, das ist Esras gesegneter Weg. Esras gesegneter Weg. Esra hatte ja einen Wunsch, er hatte ein Herzensanliegen, er wollte mit vielen anderen Menschen seines Volkes wieder nach Jerusalem hinaufziehen. Also wir befinden uns jetzt bei einer weiteren Heimkehrerwelle, die erste unter Zerubabel, das war schon einige Jahre her und jetzt steht die nächste an. Es sind immer noch Juden im Exil und Esra hat diese Sehnsucht, wieder zurückzuziehen. Und tatsächlich, auch er macht gute Erfahrungen mit den Umständen. Der heidnische König Artasaster erlaubt es ihm und er erlaubt es nicht nur, er unterstützt das auch. Und wir lesen ja dann in Vers 6, haben es gehört, und der König gab ihm alles, was er erbat. Und man merkt, dieser Weg Esras, er ist gesegnet. Die äußeren Umstände gestalten sich so günstig, dass seinem Vorhaben nichts im Wege steht. Und entsprechend schließt dann der Vers, weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Dass Esras Wunsch Wirklichkeit werden konnte, war also nicht einfach ein glücklicher Zufall. Nein, wir erkennen Gottes Hand darin, dass der König Esras Bitten nicht abschlägt, sondern ihm das gewährt. Es ist Gottes Segen. Es ist seine Führung, seine gute Hand, die mit ihm ist. Und dann lesen wir ab Vers 7 diesen Bericht über die Reise, wo es dann heißt, und mit ihm zogen herauf einige von den Israeliten, von den Priestern und Leviten, von den Sängern, Torhütern nach Jerusalem. Aber mit der Erlaubnis des Königs ist das alles noch nicht geschehen. Eine unfassbar lange Reise stand Esra bevor. Rund 1300 Kilometer gab es zu überwinden. Und sie waren ja nicht motorisiert. Auf so einer langen Reise, da lauerten viele Probleme und Gefahren. Versorgungsengpässe vielleicht. Da kann viel schief gehen. Aber Gott ist mit ihnen. Und in Vers 9 lesen wir davon, dass diese große Gruppe tatsächlich heil und sicher ankommt. Und auch hier dasselbe Fazit wie in Vers 6, weil die gnädige Hand Gottes über ihnen war. Es war die gute Hand Gottes, die Esra und die Seinen nach Jerusalem brachte. Sie kommen tatsächlich an. Und dieselbe Hand Gottes, die zum Guten über Esra war, die ihn erhielt, die ihn führte und bewahrte, dieselbe Hand Gottes, sie ist ja immer noch über den Seinen. Vergessen wir das nicht. Gott ist derselbe. Damals wie heute. Gott, der große Dinge getan hat, damals bei Esra, aber auch mit Abraham, mit Mose, mit Elia, mit David, er hat sich nicht geändert. Er ist ja wirksam, genauso wie damals. Gottes Hand ist mit allen, die auf ihn vertrauen. Und das darfst du auch wissen. Das darfst du auch mitnehmen als Ermutigung. Vielleicht brauchst du Ermutigung für deinen Dienst, den du tust in der Gemeinde. Vielleicht stehst du da manchmal vor Aufgaben, von denen du dir denkst, es ist eigentlich viel zu groß. Worauf habe ich mich eingelassen? Wie soll ich das schaffen? Esra, das kann ich mir gut vorstellen, der wird manchmal Ähnliches gedacht haben. Aber du darfst wissen, die gnädige Hand Gottes ist über dir. Du darfst das auch wissen für dein persönliches Leben. Vielleicht stellen sich da Fragen, die sich nicht so leicht beantworten lassen. Vielleicht türmen sich Probleme auf, die nicht so schnell gelöst sind. Vielleicht bist du ratlos, wie es weitergehen kann. Du darfst auf Gottes Führung vertrauen. Gottes gnädige Hand ist auch mit und über dir. Nicht umsonst schreibt der Psalmist, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Vertrauen wir doch wie Esra auf Gottes Führung. Als Einzelne, aber auch miteinander. Als Gemeinde. Du weißt vielleicht nicht, wohin der Weg dich führen wird. Du fragst dich möglicherweise auch, wie dieser Weg verlaufen wird, den Gott dich leitet. Du magst nicht ahnen können, wie ein Problem sich doch noch lösen lassen könnte. Aber du kannst vertrauen auf Gottes Führung, dass Gottes gnädige Hand mit dir ist. Da ist einer, der mit dir geht. Und du darfst mitgehen. So wie kleine Kinder an der Hand der Eltern ja auch einfach mitkommen. Die nimmst du an die Hand, zumindest wenn sie wirklich noch klein sind, dann kommen sie auch mit. Egal wohin, egal wie draußen das Wetter ist, die stellen keine kritischen Rückfragen. Zumindest gibt es so ein Alter. Irgendwann kommt das dann. Aber in so einem gewissen Alter stellen sie keine kritischen Rückfragen. Da fragen sie nicht, Papa, sollten wir wirklich losgehen? Ist das eine gute Idee? Hast du auch alles eingepackt? Guck doch mal das Wetter draußen. Sollen wir nicht lieber das Auto nehmen? Nein, sie kommen mit. Sie kommen mit, einfach weil sie den Eltern vertrauen. Und so können wir auch Gott vertrauen, seiner Führung vertrauen. Denn dieser Gott, der uns führt, dessen gnädige Hand über uns ist, der meint es gut mit uns. Er ist doch dieser Gott, der seine tiefe Liebe und seine Fürsorge für uns unter Beweis gestellt hat. Wir lesen es doch in der Bibel, wir werden daran erinnert. Römer 8, Vers 31 und 32. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wie sollte dieser Gott, der uns so reich beschenkt hat, wie sollte er uns nicht führen? Wie sollte er uns nicht gut und sicher auch ans Ziel bringen? Sollte er uns wirklich auf eine falsche Fährte locken? Sollte er uns wirklich in die Irre geleiten? Nein, das ist undenkbar. Niemals. Vertrauen wir wie Esra Gottes Führung, seine gnädige Hand wacht über dir. Und wir blicken als letztes auf Esras geistliches Geheimnis, was ihn so aufgemacht hat, das geistliche Leben Esras. Wir finden das Geheimnis seiner Frömmigkeit und seiner geistlichen Reife, ja seiner ganzen inneren Stärke, so denke ich, in Vers 10. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Das ist so ein Satz, ne? Das ist so ein Satz, der klingt wirklich, ja, wie ein Lebensmotto. Er klingt wie ein Lebensmotto. Gottes Wort erforschen, danach tun und es weitergeben. Und tatsächlich ist das ein gutes Lebensmotto, von dem wir auch lernen können. Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen, danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lernen. Mal ein Blick im Einzelnen. Wie wichtig ist es doch, dass unser Herz in die Wahrheiten Gottes eintaucht. Ihr Lieben, wir leben ja tagtäglich in dieser Welt und die Stimmen dieser Welt, sie reden auf uns ein. Die schlimmen Nachrichten, der oberflächliche Klatsch und Tratsch, eine weltlich-materielle Gesinnung. Wie wichtig ist es da doch, dass wir uns in Gottes Wort eingraben. Hier ist die Quelle des Glaubens. Hier ist die Quelle der göttlichen Weltsicht. Hier ist die Quelle von Trost und Ermutigung. In Psalm 119, das ist dieser lange Psalm, dieser längste Psalm der Bibel, da finden wir zahlreiche Gründe, mit dem Wort Gottes zu leben. Wir lesen dort, dass Gottes Wort klug macht, dass es uns die rechte Weltsicht schenkt. Wie habe ich dein Gesetz so lieb, heißt es da. Täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte mich an deine Befehle. Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, damit ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrst mich. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Psalm 119 ab Vers 97. Gottes Wort schenkt Klugheit. Eine Klugheit, die nicht von dieser Welt ist, die die Klugheit dieser Welt übersteigt. Wir lesen dann dort aber auch, dass das Wort Gottes rein ist. Es ist frei von jedem Mangel, von jedem Irrtum und Fehler. Dein Wort ist ganz durchläutert und dein Knecht hat es lieb. Psalm 119, Vers 140. Gottes Wort führt uns auch nicht in die Irre. Du kannst dich darauf verlassen. Gottes Wort schenkt Freude. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Auch Psalm 119, Vers 162. Und so weiter und so weiter und so fort. Lohnt sich mal durchzulesen. Stellen wir uns mal vor. Es ist so ein richtig warmer Sommertag. Ne? Wir haben ja schon einige gehabt in diesem Sommer. Es ist so ein richtiger Hitzetag. Und man schwitzt. Und man schwitzt. Und es ist richtig warm. Und ich glaube, in den meisten von uns wächst dann doch ein Wunsch. Es wächst ein Wunsch. Der Wunsch nach Wasser. Nach kühlendem, reinigendem Wasser. Und da gibt's dann, ja, verschiedene Möglichkeiten, so, ne? Du kannst zum Beispiel einen feuchten Waschlappen nehmen und du kannst die Arme so und das Gesicht mal so ein bisschen abwischen. Ja, ist besser als nichts, würde ich sagen. Aber viel besser, viel, viel besser ist es doch, gleich mit dem ganzen Körper hineinzuspringen in so einen frischen See. Einfach hineinzuspringen, abzutauchen, ein bisschen zu schwimmen vielleicht, ein bisschen länger da drin zu bleiben, das tut doch dann richtig, richtig gut. Ich glaube, mit dem Wort Gottes, da gehen wir oft viel zu sparsam um. Anstatt so richtig einzutauchen in Gottes Wort, uns darin zu vertiefen und uns dann auch wirklich verändern zu lassen, machen wir im Bilde gesprochen gerade mal so den Waschlappen so ein bisschen nass und kommen so ein bisschen dann mit Gottes Wort in Berührung. Hier vielleicht mal so ein Vers, den jemand bei WhatsApp in den Status gestellt hat. Am Sonntag auch mal eine ganze Predigt. Aber viel mehr dann vielleicht auch nicht. Gönnen wir uns hier doch mehr. Tauchen wir hier doch richtig ein. Erforschen wir die Schrift. Vertiefen wir uns da auch ruhig mal rein. Machen wir es uns zu guter Gewohnheit, Gottes Wort wirklich zu studieren, uns da hineinzudenken, uns davon prägen zu lassen. Denn hier ist die Quelle des Glaubens. Hier ist die Quelle von Trost und Ermutigung, die Quelle der göttlichen Weltsicht. Gottes Wort studieren, das Lesen, sich damit befassen, tief eintauchen. Aber Esra, er bleibt auch dabei nicht stehen bei Gottes Wort, also bei der Erforschung von Gottes Wort. Das ist ganz wichtig. Esra ist kein Theoretiker gewesen, der nur viel wusste über Gottes Wort. Sicherlich hättest du mit ihm auch manche anregende Diskussion führen können. Über Fragen der Schriftauslegung. Und sicherlich hättest du auch in die Details mit ihm hineingehen können. Da hat er sich bestimmt sehr gut ausgekannt. Aber es war für ihn nie nur ein Selbstzweck, hier Kenntnisse über Gottes Wort anzuhäufen. Nie nur ein Studienobjekt. Esra ging es in seinem Studium der Schrift auch immer um die Praxis, um die Lebenspraxis, um den persönlichen Glauben, dass das Handeln verändert wird. Wir lesen ja, denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun. Und danach zu tun. Ich glaube, dass tiefgehende Bibelauslegung, dass das schon wichtig ist. Ich denke auch, dass Theologie, also wir könnten so sagen, das geordnete, systematische Nachdenken über Gott und sein Wort, über Glaubensfragen, dass das schon unverzichtbar ist für einen gesunden Glauben und auch für gesunde Gemeinden. Wer immer nur an der Oberfläche kratzt, kommt nicht weiter. Und dennoch ist wichtig, was wir hier lesen. Nur Erkenntnisse zu sammeln, das reicht nicht, das greift zu kurz. Nur ein Verständnis zu gewinnen, das ist zu wenig. Nur Gottes Wort erforschen und verstehen, damit ist es nicht getan. Es ist mit Gottes Wort eben ein bisschen anders, als es zum Beispiel mit dem Fußball ist. Ich habe so gedacht, bei Fußball, ne? Da kannst du auch wunderbar fachsimpeln, ohne selbst ein guter Fußballer zu sein. Ich mache das auch manchmal ganz gern. Ne, da kannst du etwas von Taktik verstehen, ohne dass du auch nur einen geraden Pass spielen kannst. Du kannst dich auch auskennen mit Spielsystem oder Marktwerten irgendwelcher Spieler. Du kannst dich auskennen mit taktischen Kniffen oder Statistiken im Kopf haben, ohne dass du jemals auf dem Platz gestanden bist. Aber bei Gottes Wort, da ist es anders. Gottes Wort entfaltet erst dann seine Wirkung, wenn du es auch umsetzt. Und eigentlich verstehst du Gottes Wort erst dann wirklich, wenn du auch danach handelst. Machen wir es uns also zur Gewohnheit, nicht nur danach zu fragen, was bedeutet ein Bibelwort? Habe ich verstanden, was ich lese? Wenn du die Losung liest vielleicht oder im Hauskreis oder wo auch immer. Sondern fragen wir auch danach, wie kann ich das umsetzen? Was sollte ich morgen, nächste Woche, nächstes Jahr vielleicht anders machen? Wenn das so stimmt, was ich gelesen habe, wie sollte sich das auf mein Handeln auswirken? Finde ich vielleicht 1, 2, 3 konkrete Situationen für mein Leben? Wie und wo kann ich anfangen, das jetzt umzusetzen? Machen wir es dann möglichst konkret. Gottes Wort will nicht nur einfach erforscht und verstanden werden. Es muss auch umgesetzt werden. Und zum Schluss war es Esra auch ein Anliegen. Ich habe vergessen, hier weiterzuschalten, glaube ich. Zum Schluss war es Esra auch ein Anliegen, Gottes Wort weiterzugeben. Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lernen. Esra hatte natürlich eine große Verantwortung für dieses ganze Volk. Es war aber nicht nur seine Aufgabe. Er sah das nicht nur als seine Pflicht, sein Job sozusagen, Gottes Wort jetzt weiterzugeben. Es war ihm ein tiefes Herzensanliegen. Es war seine Vision, die Menschen, seine Landsleute für Gottes Wort zu begeistern. Und wir lesen dann einmal später davon in Nehemia 8, mit welchem heiligen Ernst, mit welcher Hingabe und mit welcher Liebe Esra seine Zuhörer für Gottes Wort begeisterte, wie er das weitergab. Nehemia 8, und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und Esra tat das Buch auf vor allen Augen, denn er überragte das Volk. Und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Was für ein bewegender Moment. Sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Esra hatte Verantwortung für sein Volk und er gab ihm Gottes Wort weiter. Aber für wen haben wir Verantwortung? Für wen hast du Verantwortung? Wem kannst du etwas nahebringen, vielleicht von Gottes Wort, etwas, was du schon verstanden hast? Deinen Kindern vielleicht? Manchen Freunden? Vielleicht in deinem Hauskreis? Gottes Wort will nicht nur verstanden und umgesetzt werden. Gottes Wort soll weitergegeben werden und es soll sich so ausbreiten. Es soll sich multiplizieren. Und dafür schlug Esras Herz. Also wir sehen, mit Esra betritt endlich der Mann die Bühne, nachdem das ganze Buch hier benannt wurde. Er ist ein Leiter, der sein Leben dem Wort widmete. Und darin ist er wirklich sehr inspirierend. Wir haben geblickt auf Esras einzigartige Identität und uns diese Frage gestellt, ja, wie können wir eigentlich das, was uns geschenkt ist, das, was uns ausmacht, wie können wir unsere gottgegebene Art nutzen? Wir haben auf Esras gesegneten Weg geblickt, gesehen, wie Gott mit ihm ist. Wie ist es mit uns? Vertrauen auch wir dieser Führung Gottes? Und wir haben uns intensiv mit Esras geistlichem Geheimnis befasst. Gottes Wort erforschen, umsetzen und weitergeben. Sind wir auch darauf bedacht? Ist es uns ein Anliegen, dass Herz, Hände und Münder von Gottes Wort beseelt sind? Gott segne uns darin, dass wir hier uns von Esra ja inspirieren lassen und dem Wort, was wir gehört haben, hier auch nachfolgen. Amen.